Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflege leichter Leben, dem Podcast von pflege.de. Ich bin Martina Rosenberg, ehemalige pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei pflege.de. Und neben mir sitzt heute
Johannes Siegel, Fachredakteur bei pflege.de. In Pflege leichter Leben sprechen wir über alles, was für die Pflege zu Hause wichtig ist. Von der Organisation über Finanzierungsfragen bis zu den täglichen Herausforderungen.
In dieser Folge wollen wir der Frage nachgehen, wie die häusliche Pflege gelingen kann. Ja, dazu geben wir Ihnen ganz praktische Tipps, wie man die vielen kleinen Herausforderungen und großen Herausforderungen und Probleme im Pflegealltag bewältigen kann.
Ja, und mit gelingen meinen wir, wie kann man die Pflege so organisieren, dass die pflegebedürftige Person gut versorgt ist und gleichzeitig die Pflegenden sich nicht übermäßig verausgaben. Also wie schafft man eine Pflegesituation, mit der alle Beteiligten dauerhaft zufrieden sind?
Wow, Hannes, das ist ein großes Ziel. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen zu groß, werden sich auch manche jetzt denken. Ja, lass uns das Ganze eine Nummer kleiner machen. Wie schafft man es, im Pflegealltag auf Dauer nicht unterzugehen?
Na gut, dann machen wir es ein bisschen bescheidener. Aber trotzdem sprechen wir heute über den Anfang einer Pflegesituation, denn da kann man bereits viel richtig, aber auch vieles falsch machen. Und wir sprechen über organisatorische Fragen, über Fragen der Kommunikation, über rechtliche Absicherung und noch ein bisschen mehr.
Ja, und wir versprechen Ihnen, wir bleiben praxisnah. Ich habe ja jahrelang selbst meine Eltern gepflegt und ich weiß nur zu gut, vermeintlich schlaue Tipps gibt es viele, aber viele davon taugen in der Praxis einfach gar nichts. Und deshalb wollen wir heute keine Luftschlösser bauen, sondern pragmatisch bleiben.
Ja, pragmatisch klingt doch gut, da bin ich dabei. Dann lass uns doch gleich mal damit anfangen, wie ich überhaupt wissen kann, wann jemand pflegebedürftig ist und Anspruch auf Pflegeleistungen hat. Oder konkret gesagt, wann fängt denn Pflege überhaupt an?
Ja, das ist wirklich eine ziemlich berechtigte Frage. Die habe ich mir nämlich früher auch immer gestellt. Also pflege ich eigentlich schon, wenn ich mich um alles kümmere? Sind meine Eltern jetzt wirklich pflegebedürftig oder ist das jetzt nur ein bisschen Hilfe? Also ich denke, viele Betroffene wissen am Anfang gar nicht, dass sie längst Anspruch auf Unterstützung hätten. Ja, um das ein bisschen greifbarer zu machen, würde ich es vielleicht so sagen: Wenn jemand im Alltag immer öfter Hilfe braucht, beim Einkaufen, beim Kochen, bei der Körperpflege, also bei ganz normalen alltäglichen Dingen, dann ist es höchste Zeit, mal genauer hinzuschauen.
Und aus bürokratischer Perspektive würde man jetzt von einer Bedarfsermittlung sprechen, ne, mit dem Ziel, systematisch zu erfassen, wobei konkret Hilfe benötigt wird und wie oft.
Ja, sehr gut zu wissen, Hannes. Es hilft an der Stelle, vielleicht mal alles aufzuschreiben, ja, wo die Person noch Hilfe braucht. Und dann natürlich auch frühzeitig einen Pflegegrad zu beantragen. Ja, und sollten Sie sich getäuscht haben, ist das ja nicht schlimm, denn es gibt keinen Nachteil dadurch. Also mal bewusst Zeit nehmen und alles aufschreiben. Also zum Beispiel, was kann die Person noch selbst? Wo fängt es an zu haken? Ja, manche benutzen dafür dann schon ein Pflegetagebuch. Das können Sie gerne bei uns auf pflege.de kostenlos herunterladen.
Genau. Und in so einem Pflegetagebuch werden einfach Aktivitäten des täglichen Lebens dokumentiert, wie zum Beispiel An- und Auskleiden, Essen, Toilettengänge, Medikamenteneinnahme. Ja, und eben auch die Tatsache, wie viel Hilfe dabei nötig ist und wie lange das Ganze dauert. Das ist dann später eine super Grundlage auch für die Pflegebegutachtung.
Ja, und abgesehen von der Vorbereitung für ein Pflegegutachten, bringt so ein Pflegetagebuch auch mehr Klarheit im Familienalltag. Weil plötzlich nicht mehr nur das Bauchgefühl entscheidet, sondern schnell klar wird, was passiert eigentlich Tag für Tag? Welche Aufgaben stehen an und wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
Ja, und es ist eben nicht immer so einfach zu erkennen, ab wann es wirklich Pflege ist. Also es gibt ja Fälle, da tritt eben ein Unfall auf oder es gibt einen Schlaganfall oder sowas. Und dann ist die Situation ganz plötzlich und heftig da. Und dann merkt man es eigentlich schon. Aber in vielen Fällen ist es eher schleichend. Also wie war das dann bei dir, Tina?
Ja, bei uns war das durch die Demenz meiner Mutter, die ja erstmal unbemerkt bleibt, eher schleichend. Also sie hat am Anfang einfach ganz viel vergessen und das war ja nicht so auffällig, passiert ja jedem mal. Aber irgendwann war es dann soweit, dass sie sich tatsächlich ihren Kaffee nicht mehr machen konnte. Sie wusste nicht mehr, wie das geht. Und sie hat das Zähneputzen vergessen und andere Dinge. Das war dann wirklich komisch und dann wird einem dann schon irgendwie bewusst, das ist nicht nur Vergesslichkeit. Ja, und dann kamen noch ein paar Stürze in kurzer Zeit dazu und damit dann auch die Diagnose zur vaskulären Demenz. Da war dann für uns schon klar, sie braucht jetzt nicht nur ein bisschen Hilfe, nicht jetzt, also auch zukünftig wird sie vermutlich pflegebedürftig.
Das heißt, vorher war es quasi nur dieses bisschen Pflege und ab der Diagnose erst habt ihr auch wirklich von Pflegebedürftigkeit gesprochen.
Naja, so ganz einfach war das nicht zu besprechen, weil so richtig wollte keiner drüber sprechen. Ja, und da sind wir schon beim nächsten wichtigen Punkt. Wer gehört denn überhaupt mit an den Tisch, wenn es darum geht, wie wir die Pflege organisieren? Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, also Pflege muss einfach Teamarbeit sein. Und je früher man sich zusammensetzt und redet, desto besser. Am besten holt man gleich zu Beginn alle an einen Tisch oder dann halt auch an ein Telefon. Und zwar nicht nur die engste Familie. Warum nicht auch mal Freunde oder Nachbarn fragen, ob sie helfen können oder wollen?
Genau. Und da setzt jetzt eben diese von mir erwähnte Bedarfsermittlung an. Und zwar nicht erst, wenn es richtig dramatisch wird, sondern am besten, wenn die ersten Anzeichen da sind. Je früher man sich mit dem Thema beschäftigt, desto besser lässt sich die Pflege einfach organisieren.
Und dazu gehört eben nicht nur das Was, sondern auch das Wer. Denn wenn klar ist, dass jemand Unterstützung braucht, stellt sich sofort die nächste Frage, wer kümmert sich und wie teilt man das auf, ohne dass eine einzelne Person dabei untergeht.
Ja, manche sprechen in dem Zusammenhang von einer Pflegekonferenz. Das klingt jetzt ein bisschen nach Flipchart und Schriftführer oder so, aber keine Sorge, eigentlich reicht schon ein ehrliches Gespräch am Küchentisch. Hauptsache ist, es wird offen besprochen, wer kann was übernehmen und wie oft und eben ohne sich dabei selbst zu überfordern.
Eine Pflegekonferenz, das klingt tatsächlich etwas bürokratisch, Hannes, aber ein schöner Begriff dafür. Gut, aber dabei geht es ja nicht nur um die körperliche Pflege, also waschen, anziehen, essen, sondern auch um Organisation, Papierkram, Arzttermine, Einkaufen, Putzen, ja, und manchmal vielleicht einfach nur darum, da zu sein, also zu reden, spazieren gehen oder Zeitung lesen.
Ja, denn oft ist es ja so, wenn keine klare Rollenverteilung stattfindet, dann entsteht einfach schnell Frust, ja, weil die Verantwortung dann meistens auf wenigen Schultern landet. Das kennst du, glaube ich, auch, Tina, oder?
Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Meist ist es ja tatsächlich so, also wer am nächsten dran wohnt, der kümmert sich und ehe man sich versieht, steckt man mitten im Pflegealltag. Ja, man rutscht da regelrecht rein, ohne dass man es erstmal selbst bemerkt und vor allem, dass man es vorher nie besprochen hat. Ja, und wenn man nicht rechtzeitig um Unterstützung bittet, dann kommt man leider sehr schnell an seine eigenen Grenzen.
Ja, umso wichtiger ist eben, nicht zu lange zu warten, sondern am besten frühzeitig aufeinander zuzugehen, also bevor es knallt.
Ja, genau. Ich habe das damals auch nicht so wirklich verstanden. Wir hätten uns rechtzeitig zusammensetzen sollen und auch ein paar organisatorische Fragen klären. Wer kann was übernehmen, wann, wie oft? Das ist nicht immer einfach, aber am Ende die beste Vorgehensweise. Aber vielleicht aufgepasst, nicht alle können gleich viel einbringen. Wer zum Beispiel weiter weg wohnt, der kann eben nicht so oft vorbeischauen.
Ja, das stimmt. Da fühlen sich gerade unter Geschwistern dann oft manche Leute ungerecht behandelt, weil die Verantwortung eben oft nur auf denen lastet, die in der Nähe wohnen.
Ja, genau, das ist schon richtig. Aber die Entfernungen, beziehungsweise wer wo wohnt von den Geschwistern, wenn es zum Beispiel um die Eltern geht, da kann man ja nicht so ratzfatz ändern. Aber was man schon tun kann, ist zum Beispiel die Aufgaben so zu verteilen, dass die Person, die nicht in der Nähe wohnt, eben alles andere wie zum Beispiel administrative Dinge, Telefonate, Organisationen von Terminen zum Beispiel übernehmen könnte. Oder auch mal ein paar Tage vor Ort ist, damit die Hauptpflegeperson mal eine Auszeit hat.
Ja, am besten ist, jeder hilft, so wie er halt kann. So, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man den Pflegebedarf erkennt und wer welche Aufgaben übernimmt. Aber es stellt sich natürlich noch eine ganz andere Frage. Wer zahlt das eigentlich alles?
Oh ja, die berühmte Finanzfrage, weil ohne Geld wird es schwierig, sich auch professionelle Unterstützung einzuholen, die ja durchaus helfen kann. Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, als wir darüber gesprochen haben, ab wann man eigentlich pflegebedürftig ist.
Richtig. Also, wer feststellt, dass bei alltäglichen Dingen Hilfe benötigt wird, weil es alleine nicht mehr geht und das Ganze voraussichtlich für mindestens 6 Monate und eben länger, der sollte so schnell wie möglich einen Antrag bei der Pflegekasse auf einen Pflegegrad stellen.
Ja, weil der Pflegegrad über die Höhe der Leistungen entscheidet.
So ist es. Diesen Antrag können Sie erstmal formlos bei der Pflegekasse einreichen und dann wird die Pflegekasse in der Regel einen Gutachter zum Versicherten senden. Der überprüft dann, in welchem Maße die Person Unterstützung im Alltag benötigt und ob es eben einen Pflegegrad gibt.
Ja, und da fände ich es also wirklich ganz hilfreich, dass man, bevor der Gutachter kommt, unbedingt das vorhin genannte Pflegetagebuch bereithält. Weil darin haben Sie ja dann bestenfalls den täglichen Hilfebedarf festgehalten und es hilft dann im Gespräch mit dem Gutachter.
Ja, und wenn Sie mehr über die Pflegeleistungen und über das Gutachten wissen möchten, dann können Sie das ganz detailliert auf pflege.de nachlesen. Wir packen Ihnen die Links dazu in die Shownotes.
Also in den Shownotes heißt in der Beschreibung unterhalb von unserem Podcast. Genau. Aber mal ehrlich, Hannes, mit Geld allein schaffe ich die Organisation im Pflegealltag auch nicht. Also nehmen wir doch einfach mal an, ich bekomme diverse Pflegeleistungen. Auf die gehen wir heute jetzt nicht im Detail ein, weil das sprengt ein bisschen unseren Rahmen. Aber dann weiß ich doch immer noch nicht, wie ich das alles schaffen kann.
Ja, das ist schon richtig. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man sich frühzeitig vor Ort umschaut, welche Möglichkeiten zur Unterstützung es da gibt. Also gibt es zum Beispiel einen Pflegedienst, der irgendwann kommen könnte. Und zwar auch, wenn er jetzt noch nicht gebraucht wird, denn es ist super hilfreich zu wissen, wer da der Ansprechpartner ist. Und das kann man ja auch schon vorab mal rausfinden, damit man dann bei Bedarf schneller und sicherer Hilfe bekommt.
Das ist wirklich ein wichtiger Hinweis. Und Gleiches gilt übrigens auch für die Tagespflege. Auch wenn sie noch nicht benötigt wird, ist es wirklich sinnvoll, sich vorab schon mal zu informieren oder besser noch, vielleicht einfach mal kurz vorbeizuschauen.
Ja, da hast du auch deine Erfahrungen gemacht, stimmt's, Tina?
Ja, hatte ich, stimmt. Und das war nicht so schlau damals von mir, weil als es zu Hause zwischen meinen Eltern immer schwieriger wurde, weil mein Vater zunehmend mit der Demenz meiner Mutter einfach überlastet war, hatte ich diese tolle Idee, sie tagesweise in die Tagespflege zu bringen. Und das war dann auch sehr spontan. Ich hatte mich vorher eigentlich nicht informiert, was dort angeboten wurde.
Muss man das denn? Also muss man sich so ganz genau angucken, was da angeboten wird?
Naja, also in unserem Fall wäre es einfach hilfreich gewesen, weil dort wurde nämlich gleich am ersten Tag ganz viel gesungen. Und muss man wirklich sagen, meine Mutter fand Singen immer super nervig, ihr ganzes Leben. Und so kam sie dann am Abend nach Hause und hat dann gemeint, da wird sie nie wieder hingehen. Den ganzen Tag musste sie singen und sich das Geträller von den anderen anhören. Und so dement war sie ja dann auch noch nicht, dass sie das nicht gestört hätte. Ja, und damit war einfach mal Schluss mit der Tagespflege.
Ja, hättest du das dann effektiv verhindern können? Also ich meine, sowas kann doch irgendwie immer passieren, oder? Dass jemand da einfach auf dem falschen Fuß erwischt wird und ihm gar nicht gefällt.
Ja, klar, vielleicht schon. Aber trotzdem, ich glaube einfach, wenn ich mir rechtzeitig die Zeit genommen hätte und vielleicht einfach mehrere Tagespflegeeinrichtungen mir angesehen hätte, dann vielleicht hätte ich eine andere gewählt, wo eben nicht so viel gesungen wird, sondern sie hat ja auch ihre Hobbys gehabt, die dann vielleicht gepasst hätten. Ja, und so war es einfach eine Notfallmaßnahme und ich musste schnell handeln und es ist halt dann leider schiefgelaufen.
Ja, okay, verstehe ich. Ja, und deswegen sollte man sich eben am besten frühzeitig informieren, welche Unterstützungsmöglichkeiten es vor Ort gibt und die sich am besten auch ein bisschen genauer angucken. Denn wenn man erst guckt, wenn es schon brennt, dann muss man eben schnell Entscheidungen treffen und die sind dann nicht immer die richtigen.
Ja, und wenn halt Tagespflege oder der ambulante Pflegedienst allein nicht mehr reichen, dann stellt sich irgendwann die Frage, braucht es vielleicht jemand, der dauerhaft im Haushalt lebt?
Ja, du meinst jetzt die sogenannte 24-Stunden-Pflege, auch wenn der Begriff immer ein bisschen irreführend ist?
Ja, genau, weil sie weder 24 Stunden pflegt und auch meistens nur eine Hilfskraft ist und keine Pflegeausbildung hat.
Ja, aber sie kann trotzdem eine echte Hilfe sein, denn so eine Pflegehilfskraft, die meist aus dem osteuropäischen Raum kommt, ja, kann eben eine echte Hilfe im Alltag sein.
Und das kann ich auch nur bestätigen, weil wir damals uns damit geholfen haben. Also obwohl ich zwar vor Ort war, aber ich konnte auch nicht ständig bei meinen Eltern sein. Das war aber dann irgendwann mal notwendig. Ja, und da war so eine Hilfskraft, also damals eben eine osteuropäische Hilfskraft, eine sehr nette Leute, die da kamen, eine große Entlastung und zwar für die ganze Familie. Aber kostet ein paar Euro.
Ja, und es sind einerseits die Kosten und andererseits muss man ja auch freien Wohnraum haben. Denn in der Regel wohnt die Person dann mit in der Wohnung oder dem Haus. Wenn Sie jetzt Interesse haben oder zumindest mal ein Angebot für eine 24-Stunden-Pflege einholen möchten, finden Sie dazu auch auf pflege.de einen Service. Den Link dazu packen wir wie immer in die Shownotes.
Ja, so weit, so gut. Aber Hannes, jetzt habe ich mal eine andere Frage an dich. Es gibt ja auch diverse Hilfsmittel, die die Pflege zu Hause auch erleichtern können. Was wäre denn deiner Meinung nach da die wichtigsten?
Ja, also da gibt es eine ganze Menge. Also und ich würde sagen, es ist immer eine ganz individuelle Sache, was man da braucht. Und man kann es sehr gut mit dem Pflegegutachter bei der Begutachtung klären oder mit einer Pflegefachkraft von einem beteiligten ambulanten Pflegedienst, wenn man einen nutzt. Aber ich gebe trotzdem mal ein paar Beispiele für typische Hilfsmittel. Also ich glaube, fast jeder kennt den Rollator. Das ist eben ein klassisches Hilfsmittel, wenn jemand nicht mehr so ganz gut auf den eigenen Beinen sich bewegen kann. Dann ist damit wieder viel Mobilität möglich. Dann gibt es natürlich das Pflegebett, auch ein Klassiker, denn damit wird die Versorgung am Bett extrem erleichtert. Also insbesondere, wenn jemand sehr viel Zeit im Bett verbringt, dann führt eigentlich keinen Weg vorbei an einem Pflegebett. Und dann gibt es aber noch viel mehr. Also es gibt zum Beispiel einen Badewannenlifter, um leichter in die Badewanne zu kommen. Es gibt verschiedene Duschhilfen, es gibt Notrufsysteme und vieles mehr. Also für fast jede Situation im Pflegealltag gibt es auch irgendein Hilfsmittel.
Haben sich schon viele Leute viele Gedanken dazu gemacht und es kann auch wirklich helfen. Und es gibt ja auch noch übrigens diese Pflegehilfsmittel zum Verbrauch, also die man bei der Pflege täglich braucht, deswegen zum Verbrauch, wie zum Beispiel Desinfektionsmittel oder Bettschutzeinlagen. Ja, und da haben alle Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege ab Pflegegrad 1 einen Anspruch darauf. Ja, und wahrscheinlich ahnen Sie es schon, die gibt's bei uns nämlich auch, die heißt CuraBox und zwar beraten Sie unsere Kolleginnen und Kollegen gerne da dazu.
Okay, wir haben jetzt viel über Organisation, Finanzierung und Hilfsmittel gesprochen, Aber spätestens, wenn jemand zu Hause mal stürzt oder sich irgendwie kaum noch sicher durch die eigene Wohnung bewegt, dann merkt man, die Umgebung zu Hause spielt eben auch eine riesige Rolle bei der häuslichen Pflege.
Ja, total. Und als Angehörige oder als Angehöriger übersieht man das oft, weil eben einem alles so vertraut ist. Ich habe das bei meiner Schwiegermutter gemerkt. Also Teppiche oder auch mal eine schlechte Beleuchtung im Flur, das waren echte Stolperfallen für sie.
Und das sind genau die Dinge, die man sich mal bewusst anschauen sollte. Gibt es ausreichend Haltemöglichkeiten im Bad? Kommt man gut durch die Türen, auch mit einem Rollator? Wie steht es mit dem Licht, mit den Treppen? Gibt es irgendwo enge Durchgänge und so weiter? Eben alles, was potenziell eine Barriere sein kann.
Ja, und wichtig, es muss nicht gleich ein Komplettumbau sein. Weil oft reichen schon ein paar einfache Veränderungen. Vielleicht mal der Teppich weg oder Haltegriffe anbringen oder einen Duschhocker mal besorgen.
Richtig. Und wer eben doch mehr umbauen möchte, etwa ein barrierefreies Bad, eine neue Küche oder wer einen ebenerdigen Zugang braucht, vielleicht für einen Rollstuhl, der kann von der Pflegekasse für solche Maßnahmen bis zu 4.180 Euro Zuschuss bekommen. Das wissen viele auch gar nicht. Also, es geht nicht darum, immer gleich das ganze Haus umzubauen, sondern oft reicht es, kleine Barrieren zu beseitigen, bevor eben was passiert.
Gut, aber jetzt müssen wir mal zu den rechtlichen Sachen kommen. Das wird ja leider oft übersehen und wie Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, denken können, hatten wir damals auch keine wirksamen Vorsorgedokumente für meine Eltern. Ja, und es war dann auch ein weiteres Problem, das wir bewältigen mussten.
Ja, denn im Pflegealltag kann es ja schnell passieren, dass eben Entscheidungen für die pflegebedürftige Person getroffen werden müssen. Also medizinisch, finanziell oder einfach organisatorisch. Ja, und dann ist eben die Frage, wer darf das eigentlich, wenn die Person es selbst nicht mehr kann?
Ja, gute Frage. Und ich sag's mal ganz offen, bei uns gab's keine Vorsorgevollmacht. Meine Mutter hatte schon fortgeschrittene Demenz, zum Beispiel als sie die Kurzzeitpflege sollte. Und wir konnten dann zu dem Moment einfach mal nichts entscheiden. Also ab zum Betreuungsgericht. Ja, und für meinen Vater war das echt ein Schock. Denn der hatte nicht verstanden, warum er sich plötzlich einem Fremden gegenüber, also beim Betreuungsgericht, rechtfertigen musste.
Ja, und das ist genau das, was passiert, wenn es keine entsprechenden Vorsorgedokumente gibt. Da muss nämlich das Gericht eine rechtliche Betreuung anordnen. Ja, und dafür wird eben nicht automatisch der Ehepartner oder das eigene Kind gewählt, sondern darüber entscheidet eben das Gericht.
Genau, deswegen kann ich jedem nur ans Herz legen, regeln Sie diese Dinge frühzeitig. Also am besten, solange Sie noch fit im Kopf sind und selbst entscheiden können. Das hilft allen, also nicht nur Ihnen selbst, sondern vielleicht auch den Angehörigen.
Ja, ich zähle mal so die drei wichtigsten Dokumente auf. Das ist einmal die Vorsorgevollmacht, damit jemand im Ernstfall rechtlich handeln kann, also zum Beispiel bei Bankgeschäften oder Behörden. Alternativ dazu gibt es die Betreuungsverfügung. Da geht man eben davon aus, dass es einen Betreuer geben wird und man teilt dem Gericht quasi mit, wen man sich als Betreuer wünscht. Das ist quasi die Alternative zur Vorsorgevollmacht. Und dann gibt es die Patientenverfügung. Da geht es darum festzuhalten, welche medizinischen Maßnahmen man eben wünscht oder welche man auch ablehnen möchte. Wie war das bei euch, Tina?
Naja, also wir mussten damals einen Antrag beim Betreuungsgericht stellen. Also der Richter hat dann meinen Bruder und mich als Betreuer bestimmt. Das machen die ja schon, weil wir das ja auch gerne wollten. Und es wird ja in der Regel jemand aus der Familie eingesetzt, wenn nichts dagegen spricht. Ja, aber ab dem Zeitpunkt war dann trotzdem das Gericht mit im Boot. Und wir mussten jährlich berichten und Rechenschaft ablegen. Und das hätten wir uns echt gerne erspart.
Heißt also, mit einer Vorsorgevollmacht wäre es für euch einfacher gewesen, weil ihr dann keine Rechenschaft hättet ablegen müssen.
Ja, ganz genau. Es hätte ja schon gereicht, wenn meine Eltern sich gegenseitig bevollmächtigt hätten. Denn in so einer Vorsorgevollmacht kann man ja genau festlegen, wer für was zuständig ist. Ja, aber für uns hätte das einfach bedeutet, wir hätten als Familie alles selbst regeln können, ohne Gericht, ohne formelle Kontrolle. Also das wäre schon eine große Entlastung gewesen.
Ja, also für alle, die jetzt sagen, das nehme ich in Angriff und zwar jetzt gleich, auf pflege.de finden Sie eine ausführliche Übersicht, viele Infos und auch eine Vorlage für die Vorsorgevollmacht zum Download.
Ja, aber ganz wichtig, auch wenn so eine Vorlage ein super Einstieg ist, es kann wirklich sinnvoll sein, sie von einem Notar oder einer Notarin prüfen und beglaubigen zu lassen. Ja, vor allem, wenn es um größere Vermögenswerte geht oder die Formulierung wirklich ganz hieb- und stichfest sein muss.
Also besser gut informiert entscheiden und bei Unsicherheiten auch ruhig rechtlichen Rat einholen. Denn ja, es geht hier wirklich um weitreichende Entscheidungen.
Genau, und das Schöne ist ja, wenn es einmal gemacht ist, ist man wirklich beruhigter und dann kann man sich auch wieder auf den Alltag konzentrieren. Ja, aber Hannes, lass uns die Themen nochmal zusammenfassen, damit hier keiner den Überblick verliert.
Ja, ich glaube, die Gefahr ist real. Also erstens, hinsehen und ernst nehmen, wenn jemand im Alltag zunehmend Unterstützung braucht. Das ist oft der Anfang einer Pflegesituation.
Genau. Und zweitens, den Hilfebedarf systematisch erfassen, wie vorhin schon besprochen, zum Beispiel mit einem Pflegetagebuch. Das schafft Klarheit für alle Beteiligten.
Drittens, frühzeitig zusammensetzen und Aufgaben verteilen. Pflege ist einfach Teamarbeit und die funktioniert besser mit Absprache. Und das Ganze am besten gleich noch zu Beginn und eben nicht erst dann, wenn es schon zu stressig geworden ist.
Das ist genau der wichtigste Punkt für mich, Hannes. Aber gut. Okay, viertens. Finanzierung sichern und Leistungen beantragen. Zum Beispiel einen Pflegegrad bei der Pflegekasse und prüfen, welche Hilfsmittel und Entlastungsangebote es vor Ort zur Unterstützung für den Alltag gibt.
Fünftens, damit Sie auch sicher zu Hause bleiben können. Wohnumfeld anpassen, damit sich niemand verletzt. Oft reichen schon kleine Maßnahmen. Ja, und für größere Umbauten gibt es auch Zuschüsse.
Genau. Und sechstens, unbedingt rechtzeitig rechtlich vorsorgen. Also mit einer Vorsorgevollmacht oder auch Betreuungsverfügung und am besten noch einer Patientenverfügung. Wer das geklärt hat, spart im Ernstfall viel Stress. Und das kann und sollte man schon lange vor einer Pflegebedürftigkeit machen.
Ja, klingt jetzt vielleicht nach einer Menge, stimmt auch, aber Schritt für Schritt und mit den richtigen Infos wird's machbar.
Ja, und wir begleiten Sie dabei, auch in der nächsten Folge.
Ja, ich habe quasi noch einen letzten Tipp, etwas, was auf jeden Fall hilft, bei der Pflege Oberwasser zu behalten.
Ja, dann mal raus damit, Hannes. Was denn?
Ganz einfach. Abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo Sie eben sonst gerne Podcasts hören. Dann verpassen Sie keine Folge mehr und erhalten regelmäßig nützliche und praktische Tipps rund um die Pflege zu Hause.
Ja, da hast du natürlich recht. Informationen helfen ja immer. Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute ein wichtiges Thema gefehlt hat, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Und wenn Ihnen nichts gefehlt hat, umso besser, empfehlen Sie uns gerne weiter.
Ich hoffe, wir konnten Sie heute ein bisschen inspirieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, inspirieren ist gut, aber Mut fassen ist noch besser. Überlegen Sie doch mal, was in Ihrer Situation helfen könnte und packen Sie es an, wenn Sie dafür Zeit und Muße haben. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen viel Erfolg dabei, die Pflege zu Hause zu meistern, ja, und vielleicht etwas angenehmer zu gestalten. Servus und bis zum nächsten Mal.